jetzt kommt, wisst ihr bestimmt. Der Podcast von Thomas und Thomas. Nein. Na gut, der von Maurer und Schick. Der satirische Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und servus liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung. Und vielleicht sind Sie, liebe zuhörende Person, jene zuhörende Person, die jetzt gerade den 500.000. Stream bei uns macht. Also wir haben eine halbe Million, lieber Thomas, eine halbe Million Mal wurde uns dabei zugehört, wie wir bemühen, Nachrichten in erträglicher Form zu bringen. Ich finde, das ist etwas, was man sich durchaus selber auf die Schultern klopfen kann oder auch auf einen anderen Körperteil, wenn man darauf steht.
Ja, finde ich durchaus auch eine beeindruckende Zahl. Bin schon neugierig, wann uns dann Spotify 10 Euro pro Download überweisen wird.
Wie gesagt, der Ladenkart der kleinen Zeitung, also könnte sein, dass die damit reich werden. Aber ich gönne es ihnen, die zahlen mir recht gut und die auch. Also
ja.
Deswegen würde ich sagen, halten wir uns nicht auf, sondern machen wir das, was die Menschen seit einer halben Million Episoden von uns erwarten. Wir reden über Nachrichten.
Ojojo, was hat ihr denn da gemacht?
Jetzt zerlegt es den Preis für Schweinefleisch, schrieb meine Kollegin Eva Gabriel. Und was sie da schreibt, ist ja eigentlich wirklich erschütternd. Schweinefleisch wird immer, immer billiger. Es gibt einfach einen Mengendruck in der EU und deswegen kostet jetzt zum Beispiel der Schweinskarree-Teil mit Schwarte beim Lidl nur mehr 5,99. Der Schopfbraten vom Tann, den gibt es gar um 6,99 statt sonst um 10,99. Und die 1-Kilo-Packung Schweineschnitzerland kostet beim Interspar überhaupt nur mehr 6,45 Euro. Thomas, als jemand, der gerne kocht, der gerne brät, der gerne backt, Schweine auszupacken zumindest, erschüttert dich das, dass diese Preise so unten sind oder denkst dann, na schau, jetzt könnt ihr mal ein neues Rezept ausprobieren, weil es kostet mir das Schwein quasi nur mehr zwei Drittel von vor ein paar Wochen bzw. Monaten.
Ja, da ist die Freude über die Preissenkung bei den Grundnahrungsmitteln ein bisschen gedämpft, weil wir alle wissen, ein bisschen unter welchen Bedingungen billiges Schweinefleisch produziert wird und wahrscheinlich, wenn man dazu eine Umfrage machen würde, wären alle dagegen. Aber weggehen tut es dann trotzdem. Also das ist natürlich ein finanzielles Problem, aber Schwein versuche ich, zumindest wenn ich selber kaufe, manchmal ist auf Tournee die Leberkassemmel die letzte Option, wenn man überhaupt noch irgendwas über Außentemperatur zu sich nehmen möchte. Aber da schaue ich schon, dass ich auf die Freilaufschweineangebote eingehe, die halt klarerweise sehr viel teurer sind. Und deswegen gibt es das verhältnismäßig selten, wie ich halt an und für sich, wenn ich mich nicht gerade nur zwischendurch von irgendwas ernähre, was man schnell kriegt, eher darauf achte, den Fleischkonsum ein bisschen runterzubringen. Und da kommt vielleicht rein, dass ja das Schwein oder das Schweinefleisch mittlerweile zu einer Art Kulturkampfsymbol auch noch geworden ist. Also ich glaube, es gab ein FPÖ-Plakat auch bundesweit mit Isst du Schwein, darfst du rein. Und dass das so ein Identifikationsding geworden ist. Also ich habe einmal, ich glaube, beim Nigel Barley jedenfalls so ein populärwissenschaftlicher Anthropologe, weil anthropologische Fachliteratur lese ich dann doch nicht. Aber gesagt, das ist eigentlich eines der Grundmarker des Stammesdenkens und das haben wir ja im Politischen auch. Das essen wir und das, was die anderen essen, ist grauslich, ist eine der kulturellen Grundunterscheidungslinien. Wurscht, wohin. Ich glaube, im selben Buch ist auch das Axiom, jedes Volk hasst sein Nachbarvolk festgehalten und meistens macht man es an solchen Dingen auf. Und nachdem ja auch die innenpolitische Landschaft zunehmend tribalisiert, also in Stämme, in Verfeindete aufgeteilt ist, ist vielleicht das Schwein eben, also das ein Thema, also das Schweinefleisch, über das man kaum sachlich reden kann. Sachlich müsste man sagen, Das ist natürlich furchtbar und auch jetzt ernährungsphysiologisches Schweinefleisch sollte eigentlich kein Grundnahrungsmittel sein, ist es aber natürlich speziell in Österreich über weite Strecken.
Ja, ja 33 Kilo werden im Schnitt gegessen pro Person in Österreich. Nachdem ich gestern Abend angefangen habe, das Buch von Klaus Eckel zu lesen und er ein Vegetarier ist, ist darin gestanden, gibt es jetzt einmal 16,5 Kilo, die jeder von uns beiden noch dazu essen müsste, auf die 33 drauf dann schon. Es wäre eigentlich relativ viel, knapp 50 Kilo Fleisch. Also wenn du 2 Wochen Pause machst, kommst du auf 1 Kilo Fleisch die Woche, Schweinefleisch alleine, da sind die ganzen Rinder, Wildschweine, anderen Tiere, die man sonst noch so zwischendurch einmal essen muss oder essen darf, nicht eingerechnet. Also ich frage mich ja immer, wer wirklich diese statistischen Werte zusammenbringt zu essen. Aber
ja, ich bin eben doch sehr viel österreichweit unterwegs und wenn man am Land in Augustus geht, soweit es die überhaupt noch gibt, kannst du, glaube ich, auf über der Hälfte aller Teller Schwein ausmachen, nach wie vor.
Ja, die meisten Schweine, tatsächlich Schweine, gibt es ja übrigens in Oberösterreich, die produzieren nämlich rund 40% des österreichischen Schweinsbestandes. Habe ich nicht gewusst, bis zu dieser Geschichte, die ich Ihnen natürlich in den Shownotes verlinkt. Die Steiermark macht die anderen 26%. Das heißt, Oberösterreich und die Steiermark haben eine 2/3 Mehrheit in der Schweinsproduktion in Österreich. Das finde ich einmal ein Fun Fact, mit dem können sicherlich am Wochenende irgendwo was anfangen, wo wenn es dann so beim Schnitzerle sitzen oder beim Braten und sagen, übrigens, wusstet ihr schon?
Ja, ich glaube, die Steiermark, weil wir ja für die kleine Zeitung ist auch in der Händelproduktion der Top Dog. Und auch da sei dazu gesagt, diese Händeln laufen nicht alle gackernd durch Wiesen.
Ja, genau. Steiermark und Kärnten, Händel, wie auch immer man das nennt, der Hühnersberg unter Anführungszeichen im Süden Österreichs. Aber falls Sie jetzt fragen, warum reden die so viel über Schweinefleisch in einem Podcast, der sehr oft politische Inhalte behandelt. Es hat natürlich auch das Schweinefleisch eine politische Komponente. Einerseits natürlich für österreichische Landwirtinnen und Landwirte, die bei einem so einem Preis noch weiter unter Druck geraten, wo das Landwirte sterben, natürlich noch einmal an Intensität, an Schwung oder Abwärtsschwung, muss man vielmehr sagen, gewinnen würde, noch mehr Landwirtinnen und Landwirte aufgeben würden, diesen Hof als auch Fleischwirtschaft zu führen. Und der zweite Aspekt ist dann ja natürlich auch noch tatsächlich ein globalpolitischer, denn dass es diese Massen an Schweinefleisch in der EU überhaupt gibt, hat Zollgründe. Die Europäische Union hat etwas gemacht, was man ja machen kann, wird global derzeit sehr intensiv eingesetzt. Man hat Schutzzölle eingeführt und zwar gegen den Import chinesischer E-Autos. Weil da hat man gefunden, all das, was in Mitteleuropa produziert wird, sind ja auch keine schlechten E-Autos. Das sollte ein bisschen begünstigt werden steuerlich gegenüber dem, was uns aus China geliefert wird. Und als Reaktion auf diese Importzölle für E-Autos aus China hat China seinerseits eben Zölle erlassen und die treffen nun einmal Schweinefleisch. Das heißt, der Export wurde zu teuer und irgendwie probiert man jetzt von Spanien ausgehend, diese Überproduktion im europäischen Markt unterzubringen. Also das nur als Backlog, falls Sie sich das nächste Mal wieder irgendwie darüber ärgern, was haben diese Zölle mit mir eigentlich zu tun? Es geht um Ihr Auto oder im noch konkreteren Fall um Ihr Schnitzerle?
Ja, also man könnte sagen, die europäische Autowirtschaft, vor allem die deutsche, wird dafür belohnt, 15 Jahre im Wachkoma zugeschaut zu haben, wie Elektroautos sich vom Exoten zur Zukunftstechnologie entwickelt haben, wird damit jetzt sozusagen nochmal geschützt und das wirkt sich dann aus bis auf den Bauernhof vom Nachbarn. Und auch eine politische Komponente, auch dieser vor allem Massentierhaltung, ist ja, Deutschland ist ja in den letzten Jahren quasi der Schlachthof von Europa geworden. Und die Arbeitsbedingungen dort, das sind fast alles Leute aus osteuropäischen Ländern ohne EU-Beitrittsaussicht in den nächsten Jahrzehnten, sind so horrend, dass man. Also es ist nicht die, sind nicht die Arbeitsbedingungen, an die man denkt, wenn man Europa sagt. Wenn man immer noch geneigt ist, Europa mit diesem Idealbild zu assoziieren, das wir irgendwie alle irgendwo noch verstaut haben.
Ja, das stimmt. Wobei man muss natürlich auch sagen, um jetzt noch irgendwie trotzdem schief über die chinesischen E-Autos zu sprechen, würden Sie, das spreche jetzt Sie, liebe zuhörende Personen, die den halbmillionsten Podcast hören, würden Sie wirklich ein Auto kaufen, das X-Bank heißt? Also es klingt ja schon irgendwie nach einem Verkehrsunfall, oder?
Entschuldigung, ich habe das jetzt über
nicht verstanden. X-Bank, also wirklich X.
X-Bank?
Und dann macht es Bang.
X-Bank klingt ja eigentlich, als wäre es ein Tesla-Modell. Das ist mir ein bisschen noch nicht untergekommen.
Nein, das X-Bank, das wäre mit einem weichen B, um jetzt den ganz tiefen Scherz zu bringen. Das war ein hartes B. Vielleicht habe ich es schlecht ausgesprochen, aber der Schmäh ist mir jetzt so tief, dass wir einfach aufhören sollten mit dem Thema, merke ich gerade.
Wäre es nicht klüger, einfach über das Wetter zu reden?
Falls Sie beim Sprechen über Schweinefleisch hungrig geworden sind, möchten wir Sie daran erinnern, eigentlich wäre ja jetzt die Fastenzeit angebrochen oder auch der Ramadan, falls Sie einem anderen Stamm angehören, wie das Thomas Maurer vorhin so schön umkreist hat. Und weil der Fasching vorbei ist, beziehungsweise eben die Fastenzeit begonnen hat, gibt es natürlich auch die Aschermittwochsreden. Und ja, die haben es in diesem Jahr ja wieder in sich gehabt. Also mittlerweile machen das jetzt nicht mehr nur die Freiheitlichen, auch die ÖVP ist dazu übergangen und auch die SPÖ ist dazu übergangen. Und aus irgendeinem Grund habe ich mich heute in der Früh nochmal hingesetzt und habe mir alles reingezogen. Ehrlicherweise in doppelter Geschwindigkeit, weil irgendwie wird es da noch ein bisschen langweilig. Aber es war durchaus interessant, kann man sagen. Und deswegen möchten wir jetzt einmal ein bisschen darüber reden. Falls Sie in der glücklichen Position sind, dass Sie nicht alles gehört haben, und ich glaube, das wird die Vielzahl der zuhörenden Personen sein, bei Inhalte. Bei der ÖVP, da hat man zum Beispiel Manfred Weber aus Bayern dazugeholt. Sie werden ihn vielleicht noch kennen aus dem letzten EU-Wahlkampf. Der hätte ja Kommissionspräsident werden sollen, ist dann Ursula von der Leyen geworden. Das ist dann höhere innere Logik innerhalb der konservativen Europäischen Volkspartei. Aber lassen wir jetzt einmal so sein. Bei dem muss ich sagen, okay, da habe ich den Eindruck gehabt, da ist noch jemand, der hat das mit seinem Leben vor, der hat es ein bisschen staatstragender gemacht. Zitat draus: Ich möchte die Unterschrift von den Rechtspopulisten, dass sie sich später im Alter nicht einmal von Ausländern pflegen lassen. Kann man so bringen, ist einfach so das klassische Hinweisen darauf, da gibt es ein bisschen eine Doppelmoral. Wollen wir schon über ihn reden oder magst du zuerst die Rolle kurz durchgehen?
Ja, ich habe mir nicht alles reingezogen, ich habe mir Auszüge aus allem gegeben. Mhm. Aber das scheint beim ÖVP Aschermittwoch generell die Idee gewesen zu sein, dass man sich besonders seriös und staatstragend gibt. Es hat ja auch dann der Herr Stocker eine Rede eben mit viel Welt- und Europapolitik gehalten, wo er eben auch durchaus vernünftige Dinge gesagt hat dazu, dass halt vieles geopolitisch sich verändert hat, diese Verlässlichkeit der Amerikaner nicht mehr gegeben ist, wir eigene Cloud-Services brauchen, eigentlich alles sehr durchaus vernünftig und hat eben auch Brandrede kann man jetzt nicht sagen, weil der stockersche Duktus ja allenfalls einmal ein Glosen zulässt und kein Brennen, aber eben auch vor den Rechtspopulisten gewarnt. Und das wird alles noch viel überzeugender klingen, wenn nicht gleichzeitig die ÖVP gerade eine absolute, wir sind genauso wie die Freiheitlichen, bitte wählt uns Kampagnen auf allen anderen Kanälen fahren würde. Wenn man sozusagen das alles nicht konsumiert hätte und nur den Herrn Stocker gehört hätte und den Herrn Weber, hätte man den Eindruck gewinnen können, da gibt es also irgendwie staatstragende Konservative, die auch immun sind gegen die Verführung, sich mit Rechtsradikalen zusammenzutun aus strategischen Gründen. Die Lebenspraxis sagt anderes. Aber er war auch ein bisschen, also da geht es in mein Fach, also Stocker hat einen kurzen humortheoretischen Absatz zumindest gehabt, da wo er über die Rieder, FPÖ, Parteitagskultur gesagt hat, und da wird halt nur geschimpft und alles niedergemacht und unsere Republik auch, glaube ich, hat er gesagt, ausgelacht und die lachen über alles, aber über sich selbst können sie nicht lachen und darum haben sie eigentlich keinen Humor. Was interessanter und durchaus nachvollziehbarer Ansatz ist, und er hat dann aber leider direkt drauf eben gesagt, und das, dabei hätten die ja genug übereinander zu lachen in der ÖV, in der FPÖ. Und da wurde nicht gelacht. Also das, da hat das Publikum eine Chance ausgelassen, die Humortheorie des Herrn Stocker mit einer aktiven Reaktion zu belegen.
Ja, ich glaube, dass, wie du gesagt hast, das ist halt einfach der Duktus des Christian Stocker. Gelesen war die Rede lustiger, glaube ich, ganz ehrlich gesagt, als gehört.
Das könnte sein, ja. Aber um vielleicht gleich den nächsten Sprung zu machen, auch ein forciert launiger Vortrag, wie ihn zum Beispiel Max Lercher in Angriff genommen hat für die Sozialdemokratie, ist kein Garant dafür, dass die Halle wirklich gerockt wird.
Ja, wobei Max Lercher für seine Verhältnisse und die Halle, muss man sagen, da rockt es schon. Also sofern du jetzt irgendwie der österreichischen Sozialdemokratie in ihren derzeitigen Zuständen sagst, da rockt irgendwas, hab das jetzt noch in Relation besser gefunden. Es hatte ein wenig Selbstironie, auch weil er gesagt hat, Christian Kern habe ich eingeladen, aber der hat in der letzten Sekunden abgesagt. Er hat auch in der Koalition durchaus die eine oder anderen Kritikpunkt angesagt. Zum Beispiel hat er gesagt, ja, Dreier hätten alle gern, nur in der Praxis ist es halt kompliziert umzusetzen. Also der ist dann auch zu billig, muss ich mal ganz ehrlich gesagt dazu
sagen. Muss man auch sagen, da hätte man anschließend vielleicht die Frau Lercher interviewt sein.
Nein, die Frau Lercher ist ja die Frau Grubeser aus der Excel-File-Liste, das ist ja seine Lebensgefährtin.
Ah, Verzeihung, ja, genau.
Die wollte ich auslassen jetzt aus der ganzen, weil die Frau ist eh schon öffentlich durch den Kakao gezogen worden, dass es
notwendig gewesen wäre. Ja, aber da kann sich dann natürlich ein Additionsfehler einschleichen und
ja,
auf einmal ist weniger bloß im Bett, wie man gewohnt ist. Nein, egal, also so weit wollte ich gar nicht gehen, aber durchaus bemerkbar ist eben, dass alle bis auf den, sogar der Herr Stocker hat vereinzelte Dialekteinflechtungen verwendet. Also alle versuchen sehr foxy, sagt man im Englischen, volkstümlich ist schon ein bisschen abwertend, aber alle versuchen irgendwie so als geerdete Typen umzukommen mit unterschiedlicher Fortüne. Ne? Beim also Kickl natürlich wieder sehr viel kärntnerischer als im Nationalrat, aber so, ja, richtig das, ein entspannter, geerdeter Kerl von nebenan, das ist nicht, im Film wird man sagen, da wäre er gegen den Typ besetzt.
Ja, muss man auch sagen, und für jemanden, der immer noch davon spricht, dass er demnächst Kanzler wird, ist einfach die Sprache dann trotzdem zu aggressiv. Da kann man sagen, was man will. Er ist untergriffig in Richtung ganz, ganz vieler Personen geworden. War einfach schon, ganz ehrlich gesagt, knapp an der Abwertung, oder die Abwertung hat er sowieso schon erreicht gehabt. Mag das jetzt inhaltlich gar nicht alles wiedergeben. Mir sind nur zwei Sätze dann wirklich aufgefallen. Er ist wieder mal mit dem Besen gekommen, mit dem Stahlbesen, mit dem er durchkehren will. Man weiß, dass das bereits im Dritten Reich hilf mir, ich glaube, es war Goebbels, der dieses Zitat auch gebracht hat. Wie spät auch einmal. Ja, genau. Dass er da auskehren will. Und dann hat er noch einmal vom Schrottplatz der Geschichte gesprochen, den man hinter sich lassen müsste. Das war natürlich eine kalkulierte Eskalation. Und man muss ihm gratulieren, dass ich es aufgenommen habe und jetzt mit dir darüber reden will, weil es erinnert natürlich an Wörter und Phrasen, die andere Leute zuvor schon verwendet haben in Deutschland. Alexander Gauland, der gesagt hat, der Fliegenschiss in der Geschichte, hat damit eben die Phase der NS-Diktatur in Deutschland gemeint. Herbert Kickl wird auf was Ähnliches angespielt haben und hat dann eben den Schrottplatz der Geschichte genommen. Schrottplatz ist natürlich was wesentlich Größeres als der Fliegenschiss. Da ist er argumentativ gut auf der richtigen Seite, muss ich sagen, das kannst du jetzt nicht miteinander vergleichen, natürlich. Aber auch als er dann nochmal von einem Volksheer gesprochen hat, das er dann als Volkskanzler einführen möchte, ist halt ganz viel rauskommen, wo man so eigentlich nicht mehr auf der Line entlang balanciert, sondern ganz, ganz gern schon hingeht, weil Volksheer, man kann es dann natürlich weiter paraphrasieren, irgendwann bist du dann im Volkssturm drinnen. Das sind alles Worte, mit denen man spielt, wo man dann wieder die politische Kultur und die, ja, den Rahmen dessen innerhalb dessen diskutiert und gesprochen werden kann, innerhalb dessen eine Debatte stattfindet, den weitet er immer wieder aus in seine eigene Richtung mit solchen Dingen und andere Leute nehmen es hin. Und das ist ein bisschen ein Problem, finde ich ganz ehrlich.
Aber ja, natürlich ist das, aber ja, das ist natürlich Kalkül und wie gesagt, das ist noch nicht so lange her, da hätte sich auch niemand vorstellen können, dass jemand wie Donald Trump US-Präsident wird. Da ist man ja momentan insgesamt in der europäischen Rechten ein bisschen vorsichtig, also das FPÖ-Radio heißt zwar Austria First, wahrscheinlich weil Mach Österreich wieder groß, Möbger ist halt keine geile Abkürzung. Aber momentan sind ja, was jetzt glaube ich weniger moralischen als strategischen Überlegungen geschuldet ist, die ganz Rechten ein bisschen vorsichtiger mit dem offensiven Jubel für die Trump-Republikaner, weil die gerade nicht nur national, sondern auch global, was ihr Ansehen angeht, deutlich im Abwind sind und mal auch in den USA sich abzuzeichnen beginnt, was das auch wirtschaftlich heißt, vor allem für die einfachen Leute, für die da ja angeblich eingestanden wird. Also da warten sie noch ein bisschen, aber der Kickl hat ja auch wirklich Stolz und das zeigt schon auch, wo wir bereits angekommen sind, also dass er mit 49 Erwähnungen im Rechtsextremismusbericht erwähnt wird, hat er Szenenapplaus bekommen, dafür, dass er so oft drin ist, offensichtlich, und dass ihm die alle den Buckel runterrutschen können. Also ich sage einmal, auch der Haider hätte zumindest mit seinen Erwähnungen im Rechtsextremismus-Report nicht geprahlt, sondern das halt nur irgendwie versucht zurechtzurücken. Und mir hat ja eben am meisten ein bisschen die Inszenierung der Leute, so wie der Stocker halt als ein verantwortungsvoller, maßvoller, nachdenklicher Politiker rüberkommen will. Der Kickl halt eben als volkstümlicher Kampel. Und da finde ich interessant, wie sehr das ja eigentlich nicht funktioniert, aber wie sehr es offenbar zumindest den dort versammelten Anhängern wurscht ist, dass es nicht funktioniert. Weil der Haider hatte ja noch ein ganz starkes, also der Liebesbedürfnis, der hat sich ja jeder Umgebung angepasst und wollte immer sozusagen von anerkannt und geschätzt und geliebt werden. Der Strache war halt wirklich ein etwas schlicht gebautes Modell, das sich im Bierzelt tatsächlich am wohlsten gefühlt hat und insofern echt war. Und beim Kickl merkst du erst, der Jubel gefällt ihm, das sieht man, aber er fremdelt dort genauso wie, glaube ich, wahrscheinlich überall. Und auch das Gewohnheitsmäßige, vielleicht kriegt man das dann irgendwann einmal nicht mehr weg, dieses leicht verächtliche Lippen kräuseln und hochziehen, das hat er auch, wenn er von seinen lieben Freunden spricht. Und ich weiß nicht, ich als ein lieber Freund dort, würde man denken, da ist was nicht echt. Aber offensichtlich sind diese kritischen Instanzen ausgeschaltet. Vielleicht liegt es auch an den genossenen Getränken.
Zwei Momente von Herbert Kickl möchte ich noch ganz kurz besprechen. Das eine Mal hat er gesagt, na, meditieren ist eh gut. Ich meditiere ja auch gerne. Also er hat das einfach mal geschätzt und da habe ich gedacht, okay, jetzt kommt wirklich die Katharsis. Herbert Kickl erklärt uns sein eigenes Wesen. Es ist nachher darin abgedriftet, dass er irgendeinen Schmäh über Kanzler Stocker und sein Framing, das ihm der Boulevard gegeben hat, als Buddha dieser Nation machen wollte, okay, gekaufter Schmäh, nehmen wir dahin. Und zum DÖV-Bericht, wo Herbert Kickl ganz stolz gesagt hat, er hat 49 Erwähnungen, vielleicht hast du den ersten Teil noch dazu geschaut, da hat der Manfred Heimbuchner in seiner dort am Abend präsentierten Rolle nächster oberösterreichischer Landeshauptmann ja auch mit Stolz erwähnt, er hat einen DÖV-Bericht, beziehungsweise er wird im DÖV-Bericht erwähnt, eine Erwähnung hat er dort, vielleicht sogar mehrere, weiß die Zahl jetzt nicht konkret, aber Herbert Kickl hat ja dort nur einmal den Führungsanspruch dargestellt, ich habe mehr als du. Also das, das war erst in der Langversion, die ich immer heute in der Früh gegeben habe, hat sich das dann erschlossen, warum er denn so stolz drauf ist. Also da hat er schon mal das Benchmarking gesetzt. Wer unter 49 Erwähnungen in diesem Bericht ist, braucht nicht einmal probieren, Partei, ob man der FPÖ werden. Also ich glaube, das war tatsächlich so die interne Absage an eine Führungsdebatte, so es sie überhaupt geben könnte in der FPÖ. Das habe ich interessant gefunden. Und weil du ja beide...
Vielleicht könnten wir überhaupt auch ein bisschen das Auswahlverfahren in die Richtung, also bei der FPÖ ja doch immer wieder Schwierigkeiten sind, wo nehmen wir Personal her und vielleicht kann man das jetzt bundesländerweise, weil es natürlich auch die FPÖ föderal ist, aber eben nach Einträgen in den DÖW-Bericht einfach National- und Bundesräte aufstellen. Wäre die Frage, wie weit sich dadurch die personelle Zusammensetzung der Fraktionen, der FPÖ-Fraktionen im National- und im Bundesrat ändern wird, das müsste man mal anschauen.
Das notiere ich mir, weil das ist wirklich eine tatsächlich sehr interessante Frage, der ich bisweilen noch nicht nachgehen konnte. Weil du Jörg Haider erwähnt hast, der war ja auch Thema, und zwar bei der SPÖ, als der künftige Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner eben in der Veranstaltungshalle von Max Lercher auch zu sprechen gekommen ist. Der hat da auch eine Rede gehalten, war natürlich ein bisschen noch zweischneidiger unterwegs, weil er soll ja in, ja, sagen wir mal 7 bis 8 Wochen oder so etwas, das Amt von Peter Kaiser übernehmen. Das heißt, er muss sich schon ein bisschen in anderer Rolle einfügen, möchte aber natürlich auch den Applaus dort haben, möchte auf dieser Welle mitreiten, die da drinnen ist, hat dann auch probiert, so als Stadionsprecher zu agieren mit super Publikum, scheiß Sprecher und sowas. Also da hat er die Leute ein bisschen aufgefordert, dieses Game mitzumachen. Kann einem gefallen, muss einem nicht gefallen. Weiß auch nicht, warum er das dann vielleicht machen muss, aber egal. Und er hat aber auch dann eben vor diesen Leuten, die ja, wenn es beim Lehrer drinnen sitzen, schon im Verdacht stehen, auch einmal die FPÖ gewählt zu haben, die ganze Geschichte nochmals wieder erzählt, dass Haider ja zu Lebzeit, also am Ende seiner Lebzeit, nicht mehr bei der FPÖ war, sondern weil es dort eben Typen gegeben hat, die nicht regierungsfähig waren, er sein BZÖ gegründet hat. Also ich glaube, das ist eine Erzählung, auf die können wir uns einstellen bis zum nächsten Kärntner Landtagswahlkampf. Die wird Daniel Fellner noch das eine oder andere Mal bringen, weil es ihm natürlich eine gute Abgrenzung hin ist zu den Freiheitlichen, die da ja derzeit noch immer oder warum auch wieder auf der Haider-Welle dazu schwimmen, hat vermutlich damit zu tun, dass halt mit Strache nicht mehr wirklich was machen kannst und Herbert Kickl ad personam alleine auch nicht die Strahlkraft hat.
Ja, aber wie gesagt, es scheint ja trotzdem zu funktionieren. Also das ist ausgerechnet, die Kickl-FPÖ den Haider wieder ausgräbt, finde ich auch interessant. Ich habe jetzt bei der Gelegenheit auch endlich den Hitsong der John Otti Band einmal gehört und fand ihn, es ist eine stilistische Weiterentwicklung, weil HC für Österreich war jetzt vom Stimmansatz ein bisschen als Chris Rea Parodie oder Imitation angelegt, wogegen der jetzige Hit will mir scheinen ein wenig grönemeiert, aber nicht genug, dass der juristisch dagegen vorgehen kann. Aber damit meine ich nur das Geknödel. Also,
ja. Ja, ja, also ich habe mir ja die Reden von Herbert Kickl und Manfred Heinbuchner in doppelter Geschwindigkeit durchgeschaut, weil sonst wäre es dann nicht fertig. Da war zwischendrin auch wieder dieses, nicht das HC-Lied, sondern das FPÖ-Lied, eben das neue, zu hören. Und folgedessen hat es mir das natürlich auch in doppelter Geschwindigkeit eingespielt.
Besser?
Kurz habe ich gedacht, komische Mucke, aber kennt irgendwie so aufgehen, so Pop-Punk. Simple Plan oder was weiß ich, Sum 41, was es da gegeben hat, so vor 20, 25 Jahren oder sowas. Wenn du es dann wieder hörst und merkst, was es ist, denkst du nur einfach, um Gottes Willen, es ist, ja, man hätte es auch anders abmischen können, merkt man einfach. Aber natürlich ist das na viel zu schnell dann, um es im Bierzelt nach dem zweiten, dritten, vierten nicht ganz alkoholfreien Getränk mitzugrölen. Ja, das wird sich einfach nicht ausgehen, so schnell, na. No chance.
Na, also das ist auch der Grund, warum wahrscheinlich High-Speed-Rap sich beim Aschermittwoch in Reden nie durchsetzen wird. Und jetzt alle!
Falls Sie sich noch intensiver in diese Aschermittwochs-Reden einlesen wollen, alle Links von meinen Kollegen Josef Fröhlich, Markus Sebastian, Walter Hemmerle, die sich das einfach alles den ganzen Abend hindurch schon gegeben haben und dann auch noch ziseliert haben, stelle ich Ihnen sehr gerne rein in die Shownotes. Wie Sie gesagt haben, die Kleine Zeitung versorgt Sie nicht nur in diesem Podcast sehr, sehr ausführlich mit Nachrichten. Na, wir haben ja noch eine Website in der Zeitung und also später dazu mehr. Und wenn Sie schon auf dieser Website sind und Sie ein bisschen was anhören wollen bzw. durchlesen wollen, da gibt es natürlich auch noch die Nachlese, wie denn das jetzt eigentlich war, dass Christian Kern nicht zurückgekehrt ist an die Spitze der Sozialdemokratie. Auch da hatte Daniel Fellner unter Anführungszeichen seine Finger, seine lenkende, seine schützende Hand, um den seinerzeitigen Ratsratsbürgermeister Siegfried Nagel zu zitieren, mit im Spiel und hat dann gesagt, so Christian, wie ist jetzt er? Machen wir oder machen wir nicht?
Ja,
habe ich ganz interessant gefunden.
Nachdem ja weniger, also die Kerngerüchte oder tatsächliche Kampagne hat ja einen offiziellen Endpunkt. Die Sebastian Kurz-Comeback-Debatte scheint ausgetröpfelt zu sein. Also da wird es wahrscheinlich auch irgendwo Termine mal geben haben, wo irgendwer gesagt hat, nicht wirklich. Und entweder ist es jetzt vertagt oder eben ausgetröpfelt. Aber da weiß man ja, also es gab offenbar in der Wiener SPÖ einen Termin, wo die Es gibt ja also 5 SPÖ-Chefs, die es für strategisch geraten halten, der Sozialdemokratie zu helfen, indem sie bei jeder Gelegenheit den Vorsitzenden anbotzen. Und das ist der unerforschliche Ratschluss innerhalb der SPÖ waltenden Kräfte. Aber offenbar gab es dann eben einen Termin bei der Wiener SPÖ, ohne deren Unterstützung da halt gar nichts gegangen wäre. Und der scheint halt verlaufen zu sein wie eine, wenn man der Onkel Donald zum Onkel Dagobert kommt und ihn fragt, ob er ihm 100 Taler leihen kann, und er sagt, na. Und dann geht der Onkel Donald wieder. So in etwa scheint dieses Putschisten-Treffen verlaufen zu sein, was schon auch rührend ist. Und gerührt ist man in der österreichischen Innenpolitik eh selten. Also dann sage ich mal, es war vielleicht nicht zum Besten der Sozialdemokratie, aber für den außenstehenden Beobachter war es rührend.
Ja, und weil man es jetzt in mehreren Zeitungen gelesen hat, möchte ich an dieser Stelle auch einfach dem Christian Kern dazu gratulieren, dass er im April wieder Vater wird. Ich finde, das ist einfach schön.
Ja,
kann man ganz unabhängig von allem, was man politisch denkt oder so, da wird wieder ein Kind in die Welt gesetzt. Man muss auch sagen, jetzt so in der Demografie-Pyramide, der Kern hat geliefert.
Ja, also ich glaube, ich habe zwar weiteren Vaterschaftsplänen eigentlich wirklich entsagt, aber wenn ich mir jetzt überlege, ob ich lieber noch ein Kind kriege oder die SPÖ übernehme, fällt mir die Entscheidung nicht schwer.
Und jetzt wird's richtig, richtig, naja.
Wir haben schon ein bisschen über chinesische Technologie heute gesprochen. Da war bis jetzt das Thema Automobile. Würde mal sagen, ein bisschen on point. Jetzt reden wir über Humanoide. Das sind Roboter, die können ganz, ganz viele Sachen. Thomas Maurer hat mir ein Video geschickt, das Ihnen gerne in die Shownotes reinstellt, dazu noch einen Link aus dem Guardian dazu, wo ganz, ganz viele humanoide Roboter in China synchron tanzen. Und er hat gesagt, ein bisschen spooky. Ich habe mir gedacht, nein, das ist irgendwie was schon Tolles, weil bis jetzt hatte ich in meinem Job und in dem, was ich gelernt habe in meinem Leben und was ich getan habe in meinem Leben, so ein bisschen immer die Sorge, irgendwann wird mir die KI einfach so nutzlos machen, wie ich mich selber so in den schlimmsten Stunden überhaupt jemals fühlen konnte. Jetzt habe ich mir gedacht, schau, es geht auch Erntehelferinnen und Erntehelfern so, es geht an Installateur so, weil eigentlich, wenn die sich das anschauen, wie synchron da etwas funktionieren kann, müssen die sich eigentlich auch Sorgen um einen Job machen? vielleicht sollte man dann insgesamt einmal über Maschinensteuer oder Wertschöpfungsabgaben oder so irgendwas sprechen, wenn eh jeder Job mittelfristig ersetzt werden kann durch eine KI beziehungsweise durch einen Roboter, der mit KI gesteuert wird. Jetzt ist mir natürlich schon klar, ein synchrones Dance-Battle von ein paar Robotern ist was völlig anderes, als eigenständig dann tatsächlich die Erdäpfel zu glauben oder die Leitungen zu verlegen. Aber ja, es kann sich keiner mehr sicher fühlen. Das ist doch auch irgendwie was Positives, oder Thomas? Wir sitzen alle im gleichen Boot, du und der Installateur.
Ja, das kann schon verbinden. Ich glaube auch, es ist ein bisschen natürlich komplexer, dass zum Beispiel bei all den Ansprachen oder auch wie die Zukunft gestaltet werden soll, solche Dinge grundsätzlich nicht erwähnt werden. Und zwar nicht einmal nur in der österreichischen Politik, sondern fast überall nicht besprochen werden, ist an und für sich ein Versäumnis, das uns allen irgendwann an meinem Schädel fallen wird, wage ich zu prognostizieren. Dieser Auftritt ist natürlich beides. Es ist einerseits wirklich faszinierend, wie gut das mittlerweile funktioniert. Also wir sehen, glaube ich, eh alle seit Jahren immer wieder mal diese General Robotics, glaube ich, heißt es. Es ist eine, glaube ich, dem amerikanischen Militär recht nahestehende Firma. Aber in der Qualität der Bewegungsabläufe war bisher noch gar nichts. Ich habe auch zum Vergleich kurz reingeschaut, die chinesische, also es war eine große chinesische Regierungspropaganda-Show, also die größte Fernsehshow auch im chinesischen Fernsehen und damit eigentlich global sicher eines der größten Fernsehereignisse überhaupt, also sicher mehr Zuschauer als Super Bowl Halftime.
Ich habe schon gedacht, du sagst jetzt als die Ski-Olympia-Abfahrt der Herren, also bitte.
Ja, vielleicht sogar das. Und da gab es voriges Jahr auch schon so ein Roboterballett, das natürlich das wirklich bei Weitem nicht so eindrucksvoll war in seinen Bewegungsmöglichkeiten. Also da hat sich ganz offensichtlich irrsinnig viel innerhalb eines Jahres getan. Die chinesische Regierung bündelt da natürlich auch ihre Kräfte. Also das ist ja tatsächlich dieser Technologiewettlauf mit den Vereinigten Staaten. Und das ist natürlich ein bisschen auch eine Machtdemonstration. Schaut, was wir kennen. Wie durchaus gelungen ist, weil diese Roboter führen nicht nur Kung-Fu, Katas, glaube ich, heißt das, diese Bewegungsabläufe aus, die machen Flick-Flacks hintereinander, Salti rückwärts, stehen das. Und natürlich ist es eine Geschichte, jetzt, ich weiß nicht, wie viel es waren, 30, 40 dieser Maschinen synchron zu programmieren und wahrscheinlich monatelang an jedem Fehler basteln zu können. Tatsächlich ist es so, dass halt gleichzeitig, auch was jetzt Erntehelfer und Ähnliches angeht, den Roboter, der einen Geschirrspüler ausrahmen kann, gibt es nach wie vor nicht, geschweige denn, dass er das dann richtig wegräumt. Aber da hat die Entwicklung der letzten Jahre gezeigt, auf das sollte man sich jetzt auch nicht verlassen. Das heißt, von deiner Einsatz im Alltag ist das alles noch zumindest Jahre entfernt. Man muss ja wirklich sehr vorsichtig sein. Und auch die zweifellos angedachten Einsätze in Kriegen und Ähnliches werden bis auf Weiteres einmal mit Batteriereichweite und Ähnlichem im Zaum gehalten bleiben. Aber dass da was daherkommt, was sicher sehr nützlich sein kann. Also ich glaube, die Idee, die ist weil Entenhausen schon erwähnt worden, Daniel Düsentrieb hat ja Prototypen solcher Geräte bereits in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt. Ich erinnere ans Helferlein von Daniel Düsentrieb. Aber in der Praxis ist es ausgeblieben, wird ein bisschen ausbleiben, aber allein zu sehen, wie geschmeidig diese Dinger jetzt menschliche Bewegungsabläufe zumindest schon drauf haben, ist, wie gesagt, einerseits ästhetisch faszinierend, weil es wirklich halt eine sehr professionell gemachte und Fernsehshow ist und auch eben ein bisschen bedrückend und beklemmend gleichzeitig, weil in irgendeine Variante der Zukunft ist es sicher ein Fenster.
Ja, und weil Sie das Video nicht interessant finden und sich denken, na, das mag ich mir alles nicht anschauen, das ist so dystopisch. Wir stellen in die Shownotes auch einen Link rein. Wallace und Gromit haben auch so eine tolle Maschine mal erfunden. Da kantet es dir das Bett hoch, dann zieht es dir die Hose an. Auch quasi alles Robotics, die dich bereit machen fürs Leben, bis hin zum Zähneputzen nach dem Spiegelei, das von einem Roboter gebraten wird. Vielleicht geht ja auch alles besser aus und es werden die humanoiden Roboter nicht für den Krieg eingesetzt, weil es dann keinen Krieg mehr gibt, sondern alle Leute sich in der Früh schon ja, sozusagen mal fertig machen lassen vom Roboter. Ich kämpfe einfach um positive Nachrichten. Ja, du merkst es.
Wenn's soweit ist, reden wir wieder.
Ja, und bis dahin reden wir jede Woche. Nächste Woche am Freitag wieder. Keine Ahnung, worüber wir dann sprechen werden, aber irgendwie ist in dieser Welt immer was los, dass wir was zu sprechen haben. Ich freue mich auf Sie und vor allem freue ich mich auch auf dich, lieber Thomas.
Jawohl. Bye.
Tschüss und schleicht euch.